Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Schöller Bank Mehr Vermögen Podcasts. Heute wollen wir an dieser Stelle wieder einmal über die aktuellen Kapitalmarkt- und Börsenentwicklungen sprechen und dabei speziell aus Anlegersicht auch einen Blick in das kommende Quartal und vielleicht darüber hinaus werfen. Mein Name ist Markus Hirschvogel und zu diesem Thema habe ich erneut Jakob Frauenschuh, den leitenden Aktienmanager der Schöller Bank Vermögensverwaltung und Autor des jüngsten Schöller Bank Kapitalmarktausblicks, eingeladen, uns Auskunft zu geben. Hallo Jakob, ich freue mich auf den erneuten Austausch.
Hallo Markus, ich freue mich auch auf dieses Gespräch.
Ja Jakob, der Frühling ist angebrochen und die harten Wintermonate sind überstanden und liegen hinter uns. Auf den Kapitalmärkten waren die letzten Monate jedoch alles andere als hart. Im Gegenteil, das erste Quartal ist auf den Kapitalmärkten sehr gut gelaufen. Der US-amerikanische Aktienindex beispielsweise, S&P 500, legte allein in den letzten drei Monaten bzw. im ersten Quartal um mehr als 10% zu. Der MSCI World sogar mehr als 11%. Gleichzeitig sinkt die Inflation, der Arbeitsmarkt sowie die Konsumnachfrage sind robust. Auch der deutsche Aktienindex, dürfen wir auch nicht vergessen an dieser Stelle, eilt von hoch zu hoch. Und ja, die globalen Einkaufsmanager-Indizes sind positiv, zum Beispiel der NBS Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in China hat seinen besten Wert seit den vergangenen 12 Monaten erreicht. Dennoch, und das vielleicht gleich zu Beginn als Einstiegsfrage an dich, wurde ja in der Schöller Bank Vermögensverwaltung bzw. habt ihr in Management entschieden, die Aktienquote Anfang März zu reduzieren. Bitte gib uns da mal einen genaueren Einblick in eure Überlegungen dahinter.
Gerne. Vielleicht kurz vorweg, wir haben die Aktienquote reduziert, das ist richtig, sie ist aber weiterhin neutral. Wir haben sie sozusagen innerhalb der neutralen Bandbreite auf das untere Ende von neutral rebalanciert, wie wir da sagen. Also im Grunde haben wir etwas auch Gewinne mitgenommen. Wir sind aber jetzt nicht wirklich aus den Aktienmärkten im großen Stil ausgestiegen. Wir glauben auch nicht, dass das angezeigt ist angesichts der Entwicklung. Anfang letzten Jahres waren ja die Märkte viel pessimistischer auf die Entwicklung der Aktien und auf die konjunkturelle Entwicklung insgesamt. Und da haben sich ja diese pessimistischen Vorzeichen sehr stark jetzt relativiert, zerschlagen könnte man sagen. Und die konjunkturelle Entwicklung ist ja nach wie vor sehr, sehr robust und das wird auch weiterhin den Aktienmarkt unserer Meinung nach unterstützen. Wo möglicherweise ein Rückschlagspotenzial entstehen könnte, ist einfach aus der Situation heraus, dass der Aktienmarkt in relativ kurzer Zeit und auch auf Basis eines nur sehr kleinen Ausschnittes des Marktes so deutlich angestiegen ist. Das ist schon eine Entwicklung, wo wir glauben, da ist schon ein Rückschlagspotenzial jetzt auch kurzfristig vorhanden. Wir gehen nicht davon aus, dass das jetzt unmittelbar passieren muss, beziehungsweise dass das dann auch in einen größeren wirklichen Crash mündet, ist auch nicht wahrscheinlich, sondern wenn, dann reden wir hier von einem Rückschlag von vielleicht 10-15% im breiten Markt. Und das ist ja auch bekannt, dass es der amerikanische Technologiesektor ist, wo natürlich auch die Bewertungen und der Optimismus am stärksten angestiegen sind. Im breiten Markt und außerhalb des Technologiesektors kann man das eigentlich so noch nicht wirklich feststellen. Das heißt, wenn, dann wird es wahrscheinlich eher im zweiten Quartal jetzt vielleicht zu einer Korrektur kommen am Aktienmarkt, aber nicht wirklich zu einem Ende des Trends, also nicht wirklich zu einem Ende dieses Aktienbullenmarktes. Ja, es ist sicher nicht an der Zeit, jetzt schon generell aus den Aktien auszusteigen und unterzugewichten. Das zeigen unsere Indikatoren jetzt noch nicht an.
Das heißt, es wird jetzt einmal von eurer Seite auch geschaut, wie sich die Märkte weiterentwickeln und dann auch Chancen sozusagen aktiv ergriffen. Was passiert aber in der Zwischenzeit mit dem Realisat, wie es so schön heißt, also mit den Gewinnen, die ihr für die Kunden entsprechend und in den Portfolios realisiert habt?
Ja, die schöne Situation ist, wir können auch auf dem Anleihenmarkt Geld verdienen. Die Zinsen sind ja nach wie vor sehr attraktiv. Zudem ist auch damit zu rechnen, dass die Zinsen im Laufe dieses Jahres am Geldmarkt zu sinken beginnen, also die Notenbanken auch entsprechend die Zinsen reduzieren. Also ist jetzt eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt auch, um Anleihen zu kaufen und auch langfristige Kapitalmarktanleihen im Portfolio wieder mehr zu gewichten. Das waren ja in den letzten 1,5 Jahren oder die letzten 2 Jahre war das ja ein sehr schwieriger Markt, der Anleihenmarkt. Aber jetzt ist er mit diesem Zinsniveau sehr, sehr attraktiv geworden.
Ja, es passt vielleicht ganz gut dazu, die nächste Frage bzw. das nächste Thema, womit ich gleich anschließen möchte, nämlich auf die aktuelle Lage an den Kapitalmärkten zurückkommend. Und da starten wir vielleicht mit der Inflation und der Zinsentwicklung. Die Notenbankmaßnahmen zeigen offenbar Wirkung. Die Verbraucherpreise sind auf geringere bzw. akzeptable Werte gesunken. Werden wir also wieder sehr bald niedrigere Zinsen sehen?
Ja, richtig. Also die Inflation, also der Anstieg der Verbraucherpreise ist zurückgegangen. Die Verbraucherpreise selbst werden wahrscheinlich nie mehr sinken. Wir werden mit diesen höheren Preisen leben müssen. Aber für die Notenbanken ist das schon einmal ein Teilsieg. Sie können jetzt schon einmal darüber nachdenken und das tun sie ja auch und darüber sprechen sie ja auch, dass sie dieses Jahr die Zinsen schon zumindest mit ein paar Schritten auch senken werden. Und darauf wartet der Markt im Grunde jetzt auch. Also der Zinsmarkt wird sehr stark jetzt von den Notenbanken vorangetrieben und jede neue Notenbank-Sitzung wird natürlich sehr, sehr genau beobachtet, aber in Wahrheit ist es zu 99% sicher, dass die Zinsen weder steigen werden noch gleich bleiben, sondern über die nächsten Monate und Quartale eher nach unten gehen. Und das ist ja auch für den Aktienmarkt natürlich ein wichtiges Signal. Vielleicht sogar noch ein wichtigeres Signal für den Aktienmarkt als für den Zinsmarkt womöglich.
Kannst du uns da vielleicht einen Einblick geben, mit wie vielen Basispunkten da der Markt rechnet, sowohl für die USA als auch für Europa? Hast du diese Werte?
Also im Moment rechnet der Markt mit rund 3 Zinssenkungen, wobei sich das auch sehr dynamisch entwickelt, eher nach unten entwickelt. Also man hat mehr mit 4 oder 5 sogar noch gerechnet vor 2, 3 Monaten. Es könnten durchaus auch weniger als 3 sein. Also das ist, wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt. Auf der positiven Seite kann man sagen, es ist offenbar die Wirtschaft so robust, dass Zinssenkungen jetzt nicht im großen Ausmaß erforderlich sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass die höheren Zinsen für diejenigen, die verschuldet sind, also auch im Privatsektor, aber eben auch im Unternehmenssektor, auch Kostenfaktoren sind, die länger belasten womöglich, als man es vielleicht vor kurzem noch gedacht hat. Also es hat 2 Seiten, das Zinsthema. Tatsache ist, dass die Notenbanken eigentlich noch nicht von der wirtschaftlichen Seite her gefordert wären, die Zinsen zu senken. Natürlich die andere Seite ist, dass es politisch wahrscheinlich schon gewisse Vorstellungen gibt, dass man die Zinsen jetzt doch wieder etwas reduziert, weil das natürlich gerade für den Bausektor beispielsweise schon ein sehr, sehr schwieriges Problem ist, mit so hohen Zinsen leben zu müssen. Also ich glaube, die Notenbanken werden ihre Unabhängigkeit natürlich verteidigen und werden sich nicht politisch da vereinnahmen lassen. Und am Ende des Tages, glaube ich, werden wir womöglich vielleicht sogar weniger als diese 3 Zinssenkungen sehen. Also das ist nicht in Stein gemeißelt, dass es 3 sein müssen heuer.
Nur zur Klärung noch, die 3 Zinssenkungen sind für den europäischen Markt jetzt indiziert.
Sowohl für den europäischen als auch für den amerikanischen im Moment. Ja. In Europa sind die Zinsen ja noch niedriger als in den USA.
Ja, dann vielleicht gleich dazu die nächste Frage. Also welche Herausforderungen siehst du denn für die Notenbanken angesichts der aktuellen Wirtschaftslage? Du hast jetzt gerade schon den Bausektor natürlich angesprochen, aber insbesondere im Hinblick noch auf die Inflation und Zinspolitik. Welche Faktoren, Stichwort vielleicht auch Lieferketten-Thematik und die Globalisierung, gibt es denn da noch zu beachten, auch von seitens der Notenbanken?
Ja, für die Notenbanken ist das gar kein leichtes Umfeld. Ich habe schon angedeutet, dass natürlich die Ansprüche an die Notenbanken schon sehr unterschiedlich sind und dass sie zwischen 2 heißen Stühlen sitzen. Auf der einen Seite die hohe Inflation oder die in unserer Erinnerung auch noch sehr hohe Inflation der letzten 2 Jahre, die zwar jetzt abnimmt, aber die kann auch sehr schnell wieder zurückkommen. Das ist auch gut untersucht, dass inflationäre Phasen dann schnell wieder aufflammen, sobald die ersten Zeichen wieder da sind, dass es jetzt wieder inflationärer wird. Da müssen die Notenbanken schon sehr vorsichtig sein und das sind sie auch. Und auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, natürlich die Erwartung oder der Wunsch wahrscheinlich auch von politischer Seite, dass man die Zinsen senkt, um auch wieder positive Signale für die Wirtschaft zu senden.
Ja, Jakob, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz konkretisieren, die 3 Zinssenkungen in den jeweils USA und auch in Europa, von wie vielen Basispunkten sprechen wir denn da?
Also um das zu konkretisieren, pro Zinssenkung rechnet man mit 25 Basispunkten, also 0,25%. Das heißt, 3 Zinssenkungen wären dann ein 0,75% niedrigere Zinsen. In den USA, wie gesagt, waren wir am Anfang des Jahres noch bei über 6 Zinssenkungen. Das hätte dann bedeutet 1,5% niedrigere Zinsen. Jetzt sind wir bei rund 3, also 0,75. In Europa ist es noch eher zwischen 3 und 4. also zwischen 0,75 und 1% niedrigere Zinsen. Wie gesagt, das ist die Markterwartung, die implizit im Zinsmarkt drinnen steckt. Das ist keine Vorhersage der Schöller Bank, sondern das ist nur das, was der Zinsmarkt wiedergibt. Es könnten durchaus auch weniger sein. Nicht? Also das möchte ich schon festhalten, dass die Markterwartung nicht eintreten muss.
Nun gibt es ja unter Ökonominnen und Ökonomen auch Stimmen, die nicht darauf drängen, quasi gleich den Kampf gegen die Inflation zu beenden, sondern eben die Lehre aus den vergangenen Inflationsphasen zu ziehen, dass die Zügel nicht zu schnell auf dem Zinspfad losgelassen werden. Welche Gefahren gibt es denn da, wenn das passieren sollte tatsächlich am Ende des Tages? Und das hängt ja auch mit der Psychologie sozusagen der Konsumentinnen und Konsumenten auch zusammen.
Ja, die Notenbanken haben einfach zwei Aufgaben. Die eine ist, die Inflation zu bekämpfen. Die andere ist schon auch natürlich für die Stabilität der Gesamtwirtschaft und auch für das Wachstum in einem gewissen Ausmaß zu sorgen. Aber im Moment überwiegt natürlich die Inflationsaufgabe der Notenbank. Und da gibt es ganz gute Untersuchungen. Das war auch in den 70er Jahren so, dass man eigentlich zu früh den Kampf gegen die Inflation abgebrochen hat. Und dann ist die Inflation sehr schnell wieder aufgeflammt. Und das, man hat dann auch natürlich untersucht, warum das so ist, und hat eben dann festgestellt, dass es einfach sehr stark auch mit den Erwartungen, mit der Psychologie zu tun hat, weil man gerade eine inflationäre Phase erlebt hat. Und dann droht eine neue Inflation, dass dann auch die Marktteilnehmer, also auch die Konsumenten dann sagen, alle diese Vorhaben, die wir hatten, müssen wir jetzt sehr schnell durchziehen, weil es wird wieder alles teurer. Und dann heizt das natürlich die Inflation ja noch mehr an. Daraus hat man einfach schon gelernt, dass es wichtig ist, dass man Inflation nachhaltig bekämpft, dass man also das erste Feuer niederhält, aber dann sozusagen auch noch weiter dranbleibt und eben die Glutnester, die unter dem Feuer noch immer irgendwo sind, dass man auch die wirklich alle erwischt und dass man da nicht so schnell Brand aus proklamieren darf. Und genau in der Phase sind wir jetzt. Die Notenbanken haben da einfach Ängste, berechtigterweise, dass sie, wenn sie jetzt wieder einen Fehler machen und die Zinsen zu früh senken, dass sie dann sehr schnell wieder mit einer neuen Inflation zu tun haben, die dann natürlich noch schwieriger unter Kontrolle zu bringen sein wird, weil die Zinsen dann noch mehr angehoben werden müssen, um das dann zu bewerkstelligen. Also da sind sie schon in einer heiklen Lage.
Also im Zweifel werden die Notenbankerinnen und Notenbanker wohl eher weniger Zinssenkungen vornehmen, um sich da die Finger auch nicht zu verbrennen, um in deiner
ganz genau
Didaktik zu bleiben. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Thema, das wir heuer immer auf der Rechnung haben müssen, beziehungsweise immer natürlich mitbeobachten, und zwar dieses Superwahljahr 2024. Wir haben es in einem unserer vergangenen Podcasts auch schon näher erklärt und statistisch auch schon näher beleuchtet, mit Hilfe des Modells von Yale Hirsch beziehungsweise Stock Trader Simonek. Vielleicht nochmal ganz kurz an dieser Stelle, welche potenziellen Auswirkungen könnte denn die wichtigste heurige Wahl für die globale Weltwirtschaft, und das ist nun mal die US-Präsidentschaftswahl, auf die globalen Finanzmärkte dann auch haben?
Ja, das ist natürlich sehr schwer zu beantworten. Also das Yale-Hirsch-Modell, das du ansprichst, haben wir ja letztes Mal besprochen. Würde eigentlich sagen, dass Wahljahre gute Aktienjahre sind in der Regel. Auch das Jahr vor der Wahl ist ein gutes Aktienjahr und vielleicht noch ein besseres. Nichtsdestotrotz, das sind natürlich nur Wahrscheinlichkeiten. Daraus ergibt sich noch keine Handlungsempfehlung, weil ja wirtschaftliche Faktoren, Zinsentwicklung, das wird schon wichtiger sein als jetzt eine Wahl. Auch eine US-Wahl ist nicht wichtiger in Wirklichkeit als eine konjunkturelle Entwicklung. Kommt eine Rezession, ja oder nein? Werden die Zinsen gesenkt, ja oder nein? Das sind in Wahrheit wichtigere Fragen als eine Präsidentschaftswahl. Selbst wenn es jetzt so sein sollte, dass der vorige US-Präsident dann wiedergewählt würde, was ja viele natürlich auch als sehr heikel sehen. Aber ich glaube, das würden die Börsen auch relativ gelassen annehmen.
Ein geflügeltes Sprichwort an den Börsen ist ja, politische Börsen haben kurze Beine. Aber vielleicht dennoch in diesem Sinn auf die wirtschaftspolitischen Ziele, die ja sehr unterschiedlich sind zwischen beiden Kandidaten, zwischen Joe Biden und Donald Trump. Die stehen ja für ganz unterschiedliche Programme auch in diesem Fall. Wie könnten sich vielleicht da diese Unterschiede doch auch auf Investitionen und den Markt auswirken?
Also die wirtschaftlichen Ziele sind sicher unterschiedlich für einzelne Sektoren. Also wenn man jetzt nur den Energiesektor beispielsweise hernimmt, setzt da eine Kandidat auf die konventionellen Öl und Gas und so weiter und der andere Kandidat bekanntermaßen auf erneuerbare Energien. Also da gibt es natürlich dann schon Implikationen, wer das Rennen macht. Es kann für den einen Sektor ein Desaster sein, für den anderen Sektor ein Gottesgeschenk. Das ist unbestritten, dass es da natürlich Unterschiede gibt. Aber ob es für den Gesamtmarkt und für die gesamte Wirtschaftsentwicklung über alle Sektoren einen so großen Unterschied macht, Wahrscheinlich nicht.
Das spannende Thema auch ist sozusagen ja immer dann auch die Anlegerstimmung, und du hast das eingangs erwähnt, auch aufgrund des Rebalancings bzw. der Aktienquotenreduktion. Die Anlegerstimmung ist ja ein Faktor, der in der Schöller Bank schon lange berücksichtigt wird bei Einschätzung der Märkte. Wie beurteilst du diese aktuell und welche potenziellen Chancen oder Risiken siehst du da für Investorinnen und Investoren?
Ja, richtig. Die Anlegerstimmung, glaube ich, ist einer der wichtigsten Indikatoren für das Markttiming überhaupt. Immer wenn sehr viele Anleger sehr optimistisch sind, wenn also alle ihre Chips auf ein bestimmtes Thema gesetzt haben, dann ist es meistens ein Signal, dass man schon langsam beginnen muss, auszusteigen. Und andererseits, wenn viele Investoren ein Thema vermeiden, Angst haben, dann ist es oft interessant, dort zu investieren. Darum geht es also. Und im Moment kann man schon davon sprechen, dass im Aktienmarkt einige Themen schon sehr überlaufen sind, dass es schon ein bisschen nach einer Blasenbildung in manchen Bereichen auch ausschaut. Vor allem im Technologiebereich könnte man das schon sehen. Es ist natürlich schon auch so, das ist auch bekannt, solche Entwicklungen dauern meistens länger an, als man glaubt. Und das kann durchaus noch eine Zeit lang auch so weitergehen. Und solange auch die grundsätzliche Investitionsstimmung oder die konjunkturelle Entwicklung, solange das eigentlich positiv ist, so wie es jetzt ist, ist es positiv und bleibt aller Voraussicht nach auch so, ist auch nicht damit zu rechnen, dass der Trend grundsätzlich bricht. Aber man sollte schon diese Signale auch beobachten. Es ist einfach schon wichtig, dass man bei der Investition immer auch hinterfragt, ob der Preis, den man bezahlt, das auch alles rechtfertigt, was da an Erwartungen und Hoffnungen und Spekulation teilweise dann auch drinnen steckt.
Jetzt haben wir die allgemeine Situation schon besprochen an den Märkten und auch die Anlegerstimmung. Welche Schlussfolgerungen ziehst du da im Allgemeinen auch jetzt für die Investitionsstrategie in der Schöller Bank Vermögensverwaltung? Und ich würde sagen, nach dieser Antwort kommen wir dann noch so auf den tatsächlichen Ausblick auch vielleicht, den wir mit einer Statistik auch da entsprechend noch stützen wollen, und gehen dann sozusagen noch einmal in das Teleskop, um da etwas nach vorne zu schauen.
Ja, also in der Schöller Bank investieren wir ja nach klaren Prinzipien. Wir verstehen uns schon als wertorientierte, als value-orientierte Investoren. Uns ist einfach wichtig, dass wir das, worin wir investieren, die Firmen, die Staaten, dass wir uns hier auch vergewissern, dass das solide Emittenten sind, dass die Geschäftsmodelle passen und dass der Preis, den wir auch bezahlen, dass der nicht überbordend hoch ist, dass also das auch im Einklang mit dem steht, was wir wirtschaftlich an Positiven sehen können, dass die Investition bringen soll. Und mit so einer Strategie, das haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer gesehen, ist man in manchen Phasen sehr gut unterwegs, gerade wenn es schwierig ist an den Märkten. Aber wenn die Märkte eher schon euphorisch sind, wie sie es heute sind, hat man mit so einer Strategie einmal kurzfristig Nachteile, unter Anführungszeichen, weil man natürlich nicht bei den letzten Metern einer möglichen Blasenbildung dann auch noch voll dabei ist. Aber das ist ganz bewusst so. Wir wollen jetzt auch nicht die Strategie ändern aufgrund dessen, sondern wir sind davon überzeugt, dass man auch in Zukunft mit einer wertorientierten Strategie ein gutes Ergebnis erwirtschaften kann, und aktuell sind die Ergebnisse ja auch gut. Also wir sehen hier schon in gewissen Bereichen natürlich, dass die Investoren womöglich zu optimistisch geworden sind, und da wollen wir uns schon auch bewusst natürlich konservativer positionieren, was jetzt nicht heißt, dass wir Aktien komplett verkaufen, aber wir suchen uns ja dann innerhalb des Aktienbereichs eben Titel, von denen wir sagen, die sind günstiger bewertet, da passen die Rahmenbedingungen, das sind keine Highflyer, aber wir haben damit auch natürlich dann ein wesentlich besseres Portfolio, sobald dieser Trend einmal in eine vielleicht andere Richtung geht. Und das könnte schon auch in diesem Jahr mal eintreten, dass wir mal eine Korrektur sehen, die dann auch ein bisschen heftiger ausfällt.
Und ja, dass sich diese Strategie auch in den Krisenphasen während der letzten 32 Jahre mittlerweile, muss man sagen, der Schöller Bank Vermögensverwaltung da auch bewährt hat, das zeigen auch die Aufzeichnungen auch entsprechend, auch in dieser mittel- und langfristigen Betrachtungsweise. Sehr spannend, jetzt vielleicht auch noch eben den Blick in die Zukunft zu machen, und da hilft es auch immer mal, die Retrospektive einzunehmen, und das heißt, einen Blick mal zurückzumachen, was hier auch gewisse Statistiker, zum Beispiel der Stock Traders Almanac, der viel zitierte, auch schon seit 1950 in dem S&P 500, also diesem US-Aktienindex, macht. Und zwar wurde hier aufgezeichnet, wie sich die Märkte entwickelt haben wenn es ein fünfmonatiges Hoch gab, beziehungsweise fünfmonatige positive Entwicklung im S&P 500 in den Monaten November, Dezember, Jänner, Februar und März. Und genau so einen Fall haben wir jetzt eben heuer auch wieder, beziehungsweise seit Ende des letzten Jahres. Und da zeigt die Statistik seit 1950 tatsächlich auf, dass es 7 positive und 4 negative darauf folgende Quartalsentwicklungen gab. Aber insgesamt waren fast alle Jahre daraufhin in Summe positiv, beziehungsweise es ist eher wahrscheinlich, falls eine Korrektur kommen sollte, dass die im Q2 oder Q3 dann auftritt. Eine spannende Statistik, der man vielleicht auch nicht allzu viel Gewicht geben darf, aber dennoch würde das ja genau diesen Ansatz unterstützen, jetzt Jakob sozusagen jetzt mal eher auf ein Rebalancing im Aktienbereich zu setzen und dann eine Korrektur auch für Neuinvestments zu nutzen. Wie siehst du das?
Ja, also die Statistik, die du genannt hast, die gibt uns recht. Ich würde sie auch nicht prima facie als das Wichtigste sehen. Wir stützen uns eher wirklich mehr auf die Sentiments, auf diese Indikatoren, die eben anzeigen, ob Märkte schon überlaufen sind. Und die zeigen das halt schon auch mittlerweile an. Auf der Aktienseite, dass es da gewisse Tendenzen gibt von übermäßigen Euphorie, vom übermäßigen Optimismus. Aus der Historie wissen wir, dass der Markt hier mittelfristig dann schon ein gewisses Korrekturpotenzial hat. Und das würden wir auch natürlich dann wieder nutzen, um wieder neue Aktienpositionen einzugehen, weil wir eben nicht glauben, dass das tatsächlich das Ende des Bullenmarktes wäre. Weil einfach gesprochen, das konjunkturelle Umfeld ist eigentlich noch immer zu gut, um schon sagen zu können, der Bullenmarkt geht zu Ende. Und es zeichnet sich eben auch nicht ab, dass das konjunkturelle Umfeld wirklich nachhaltig schlechter wird. Sicher gibt es in den einen oder anderen Bereichen gewisse Abkühlungen. In Europa, ja, haben wir im verarbeitenden Gewerbe natürlich eine schon schwierige Situation, auch in anderen Bereichen in der Bauwirtschaft. Aber der Arbeitsmarkt ist solide, bleibt auch solide, wie es ausschaut. Und die Gesamtnachfrage ist stabil. Das ist nicht das Umfeld, wo der Aktienmarkt wirklich einen schwereren Rückschlag oder sogar einen Crash erleben würde.
Kann man das also so zusammenfassen, jetzt in die Zukunft geschaut, dass es kurzfristig ein wenig turbulenter werden könnte, aber mittel- und langfristig positiv, vielleicht sogar bis ins kommende Jahr hinein, bis ins Q1 2025?
Naja, ich denke, man sollte wachsam bleiben, immer die Entwicklungen ganz genau beobachten. Prognosen machen wir grundsätzlich nicht, weil das verleitet einfach dann auch dazu, zu sehr mit dem natürlich verheiratet zu sein, was man einmal gesagt hat und ist dann vielleicht weniger offen für neue Entwicklungen. Also könnte mir gut vorstellen, dass das, was du gesagt hast, so eintritt. Bin aber auch der Meinung, man muss als Anleger, auch in Zeiten wie diesen, wo es viel mehr um Trends und um Narrative geht, offenbar als um fundamentale Daten, man muss trotzdem sehr genau auf die fundamentalen Entwicklungen achten. Man muss auch die Sentiments immer im Auge behalten. Da können sich auch Chancen ergeben. Rückschläge sind ja in der Regel auch immer Chancen, um einzusteigen. Und wenn dieses Jahr, so wie wir es erwarten, ein überwiegend positives Aktienjahr sein wird und sich da vielleicht zwischendurch das eine oder andere Problemchen ergibt, das dann den Markt ein bisschen aus dem Tritt bringt, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir an bestimmten Punkten auch wieder einsteigen, wieder die Aktienquote dann auch wieder deutlich anheben, weil langfristig ist es eigentlich nach wie vor so, dass der Aktienmarkt attraktiver ist, selbst wenn wir jetzt höhere Zinsen haben, bleibt das eigentlich noch immer so. Und von daher sollte man auch optimistisch für den Aktienmarkt grundsätzlich sein und sollte Rückschläge eher als Einstiegsgelegenheiten sehen, als jetzt als Anzeichen dafür, dass der langfristige Aktientrend, der ja nach oben geht, dass der jetzt zu Ende ist.
Ja, ein durchaus spannender Ausblick, beziehungsweise sicherlich auch ein chancenbehaftetes Jahr, das da noch vor uns liegt. Und ich denke, wir werden uns dann auch wieder zum Kapitalmarktausblick, dem nächsten vielleicht wir beide oder mit dem Kollegen auch Felix Türker, dann entsprechend wieder unterhalten. Damit sind wir schon am Ende des heutigen Gesprächs angelangt. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier über die aktuellen Marktthemen mit dir zu sprechen. Vielen Dank, Jakob.
Danke auch.
Damit verabschieden wir uns aus dieser Ausgabe von Mehr Vermögen. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben wieder wertvolle Einblicke und Anregungen erhalten. Falls Sie unseren Podcast nicht schon abonniert haben, können Sie das gerne unter Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music oder den gängigen anderen Podcast-Plattformen tun. Ihre Meinung ist uns wichtig. Schreiben Sie uns bitte gerne auch Ihr Feedback, Ihre Anregungen oder auch Themenvorschläge an presse@schoellerbank.at. Bis zum nächsten Mal und vermögen Sie mehr.